Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Irgendwann heute Morgen gibt es im Osten der Ukraine eine schwere Explosion in der Stadt Novakarowka. Und seitdem gibt es ein riesiges Loch am Staudamm dort. Seitdem überflutet das Wasser des Flusses Dnipro völlig unkontrolliert die Umgebung in der Region Cherson. Eine Umgebung, die Russland zum Teil kontrolliert, die aber die Ukraine zurückerobern will. Frederik Rother ist bei uns. Er beobachtet für Deutschlandfunk Kultur den Krieg in der Ukraine. Herr Rother, wie ist die Situation gerade jetzt?
Ja, jetzt zeichnen sich die ersten Folgen ab und die sind kurzfristig schon ziemlich klar. Es fließen wohl Milliarden Kubikmeter Wasser aus diesem Stausee Richtung Südwesten, Richtung Schwarzes Meer. Die ukrainischen Medien schreiben von rund 80 Dörfern und Ortschaften, die zumindest teilweise überflutet werden könnten. Gut 1300 Menschen sind am Nachmittag schon evakuiert worden, allein auf der ukrainisch kontrollierten Seite, das sagen die Behörden. Und das Ausmaß wird auch visuell deutlich. Es gibt Bilder, Videos. Die Stadt nahe am ehemaligen Damm Novakachowka heißt, die ist überflutet. Am Kulturpalast dort sind die Türen gerade noch zu erkennen. Bis dahin steht das Wasser. In anderen Orten ist die Straße nicht mehr nutzbar. Zu einem Fluss ist sie geworden. Auch Teile von Cherson selbst sind überflutet. Häuser treiben auf einem Video durchs Wasser oder ein Haus, um genau zu sein. Und die Behörden warnen sogar vor umherschwimmenden Minen. Ja, die Menschen sollen in Sicherheit gebracht werden. Die ukrainischen Behörden bieten Busse und Züge an. Auch auf der russischen Seite wird über Evakuierungen gesprochen. So viel zu den kurzfristigen Folgen und langfristig dürfte da auch noch einiges zukommen, denn der Stausee versorgte die Landwirtschaft in der Region und auch auf der Krim übrigens durch einen Kanal mit Wasser. Er versorgte die Menschen mit Trinkwasser in der Region. Es gibt Folgen für die Umwelt, ausgelaufenes Maschinenöl, darüber wird schon geredet. Also hier sind wirklich auf vielen Ebenen die Folgen absehbar oder schon zu beobachten.
Und dann gibt es ja auch noch die Befürchtung, dass das Ganze auch Folgen für das Atomkraftwerk Saporischschja haben könnte.
Ja, das bezieht auch Kühlwasser aus diesem Stausee, der jetzt immer weiter absackt oder geringer eben wird, der Pegel, weil das Wasser abfließt. Und dieses AKW braucht Kühlwasser auch, wenn aktuell kein Strom erzeugt wird. Die Internationale Atomenergieagentur IAEA sagt aber, es bestehe keine unmittelbare Gefahr. Es gäbe nämlich noch ein Reservebecken mit Kühlwasser und das reiche für einige Monate. Dennoch hat der Chef der IAEA Grossi an die Kriegsparteien appelliert, auch dieses Becken wirklich zu verschonen. Er will sich jetzt selbst mal wieder ein Bild machen. Er war ja schon mehrmals da und das AKW kommende Woche besuchen.
Jetzt haben Sie die ganzen anderen Folgen ja schon erwähnt. Da kann man ja schon zu dem Schluss kommen, dass da Flusswasser als Kriegswaffe eingesetzt wird. Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt das heute so, das sei eine neue Dimension des Krieges. Trifft es das?
Naja, wenn man davon ausgeht, dass der Damm gezielt zerstört wurde und die Flut mit all ihren geschilderten Folgen bewusst herbeigeführt wurde, dann ist das sicherlich eine Dimension, die es in diesem großen Krieg noch nicht gab oder vielleicht auch nicht oft. Zur Dimension nochmal, die bewusste Zerstörung von Infrastruktur wie Staudämmen, die ist auch in den Genfer Konventionen beschrieben und das wird wirklich nur unter extrem hohen Hürden als zulässig erachtet, nämlich dann, wenn ein Damm zweckentfremdet wird, wenn er eine bedeutsame militärische Rolle spielt und vom Damm militärische Operationen direkt unterstützt werden. Man kann die Frage stellen, ob das hier wirklich so gewesen ist. Ich würde sagen, tendenziell eher nein. Und militärische Operationen sollte es hier eine gewesen sein. Die müssen auch immer im Verhältnis stehen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und der Militärexperte Wolfgang Richter sagte heute im DLF, die Verhältnismäßigkeit wurde explizit eben nicht gewahrt wegen der starken zivilen Folgen. Also man kann schon davon sprechen, dass es eine Dimension ist, die es so vielleicht tatsächlich noch nicht gab.
Und was auch offensichtlich natürlich heute ist, beide Seiten, Russland und die Ukraine, beschuldigen sich gegenseitig. Ist denn in irgendeiner Form zu sehen, wer verantwortlich ist?
Also offiziell ist es unklar, die Ukraine und auch westliche Partner wie die EU machen Russland verantwortlich, den Damm gesprengt zu haben. Russland macht die Ukraine verantwortlich, den Damm beschossen und dadurch zerstört zu haben. Raketen- oder Artilleriebeschuss durch die Ukraine ist nicht auszuschließen, auch nicht in Kriegszeiten. Auf der anderen Seite haben wir ein Leck, so wie wir es sehen, und es ist gut möglich, dass eben der Damm gesprengt wurde. Das müsste jemand von vor Ort gemacht haben. Das deutet dann eher auf die russische Seite hin, die den Damm kontrollierte. Aber es sind eigentlich nur Indizien, die man aneinander reihen kann. Wir wissen es tatsächlich weiterhin nicht genau und unklar, auch ob es mal klarer sein wird.
Und das Wasser macht natürlich auch keinen Unterschied, ob das jetzt in Territorium fließt, was von der Ukraine kontrolliert wird oder was von Russland kontrolliert wird. Kann man denn sagen, dass eine der beiden Seiten davon profitiert?
Also militärisch gesprochen könnten, denke ich, beide Seiten profitieren. Die russische Seite hat hier vielleicht etwas Zeit gewonnen, weil sie der Ukraine Handlungsoptionen nimmt im Süden und frei gewordene Ressourcen, Truppen zum Beispiel an andere, heißere Stellen an der Front verlegen könnte. Auch die Ukraine könnte aber profitieren. Sobald das Wasser abgeflossen ist, könnte es geeignete Momente geben, den Fluss zu überqueren und die möglicherweise geschwächte russische Verteidigung weiter anzugreifen. Ein ukrainischer Militärexperte, der sagte nämlich in den ukrainischen Medien, dass die Verteidigungslinien, zumindest die erste hier der Russen, durchaus auch stark geschwächt wurde durch diesen Vorfall, sodass es auch einen Moment geben könnte für die Ukraine.
Aus dem ukrainischen Militär heißt es ja heute auch, das wird unseren Vormarsch nicht beeinträchtigen. Kann diese Sprengung also auch in irgendeinem Zusammenhang stehen mit der ja lange angekündigten ukrainischen Offensive?
Gut möglich, dass diese Sprengung, sollte es so eine gewesen sein, auch im Zusammenhang mit dieser Offensive steht. Vor allem Russland hätte hier unter Umständen ein Motiv, weil es eben befürchtete, dass in dem Gebiet eine ukrainische Offensive an Fahrt aufnimmt, dass es einen Durchbruchsversuch über den Fluss gibt und dass man das eben verhindern oder verlangsamen wollte. Das sieht auch zum Beispiel der ukrainische Militärexperte Alexander Kowalenko ähnlich. Er vermutet, dass die russische Seite panisch gehandelt habe, aus Sorge, dass es eben zu ukrainischen Angriffen kommen könnte, ohne übrigens die Konsequenzen auch für sich selbst zu bedenken, denn die Konsequenzen sind auch auf der russisch besetzten Seite zu spüren. Es gibt auch dort Überflutungen, ich habe es erwähnt, die erste Verteidigungslinie ist laut Kowalenko eben auch nicht mehr so stark von den Russen. Ja, es ist also gut möglich, dass das im Zusammenhang mit der möglichen Offensive steht. Aber Sie merken schon, möglich hier, möglich da. Es ist wirklich nicht so klar zu benennen. Und natürlich kann man es auch nicht ausschließen, dass es die Ukraine war mit einem militärischen Hintergedanken, wobei mir das wirklich eher unwahrscheinlich scheint.
Alles, was wir Stand jetzt über diesen Dammbruch im Osten der Ukraine wissen, Frederik Rother war das aus unserer Redaktion. Er hat die Situation für uns eingeschätzt.